Im Hebräerbrief, es ist ja gut, wenn man so einen Brief durchstudieren, wie der Hebräerbrief, dass man immer wieder so den großen Überblick bewahrt. Es ist gut, wenn wir immer wieder zurückschauen, was haben wir gelesen und was ist der durchgehende Gedanke durch den ganzen Brief. Wir haben schon gemerkt, die ersten 10 Kapitel, in denen wird Jesus Christus als der große hohe Priester dargestellt. Zuerst ging es um das Wort Gottes, Christus als der Übermittler der göttlichen Botschaft, die ersten 4 Kapitel, aber auch da schon in Kapitel 2 wurde hingewiesen, dass er der hohe Priester ist für uns, für das neue Gottesvolk, eigentlich für das Israel, für das alte Israel, vom alten Israel, die dem Herrn treu sind. Es geht nämlich immer um Israel. Im ganzen Hebräerbrief geht es um Israel. Und das darf man nie vergessen. Es gibt ja heute eine Lehre, die sagen, man muss Israel und die Gemeinde ganz stark auseinanderhalten. Das kommt von Darby aus dem 19. Jahrhundert, diese Lehre. Die Bibel lehrt, dass Gott nur ein Volk hat und das Volk heißt Israel. Und dieses Israel, für dieses Israel kam der Messias Jesus Christus. Und dieser Messias Jesus Christus führt Israel zu seiner vollkommenen Erlösung. Das ist sein Ziel gewesen und dazu kam er. Und der Hebräerbrief zeigt das auf, er schreibt ja an Israeliten, an israelitische Gläubige, zeigt auf, wie Gott neu geredet hat in dem Sohn. Dieser Sohn wurde ganz Mensch, dieser ist Gott, Sohn Gottes und Gott zugleich. Dieser wurde ganz Mensch, um für uns ein hoher Priester zu werden, ein barmherziger und treuer hoher Priester, Kapitel 2, Vers 17. Und gerade deswegen, weil dieser so groß ist, dieser hohe Priester, größer als die Engel, deswegen haben wir auf ihn zu achten, Kapitel 3, Vers 1, achtet auf den Gesandten und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, der treu war. Und ab Kapitel 5 ging es dann weiter mit diesem Thema der große hohe Priester, Kapitel 4, Vers 14 schon, da wir also einen großen hohen Priester haben, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Und lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Und dann hat er über diesen hohen Priester weiter gelehrt in Kapitel 5, Kapitel 6 am Ende, Kapitel 7 ganz intensiv, Kapitel 8. Also Kapitel 7 hat er gezeigt, dass dieser Priester, ein Priester ist nach einer besseren Ordnung als die Ordnung Aarons, sein Dienst. Und er hat eine bessere Hoffnung eingeführt. Kapitel 8, Vers 1, Hauptgedanke über dem, das hier gesagt wird, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich setzte zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, einem Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, des wahrhaftigen Tempels, das der Herr aufstellte und nicht ein Mensch. Die anderen Priester dienen nur in den schattenhaften Dingen. Und Israel sollte erkennen, dass es was Höheres gibt als einen irdischen Tempel. Und dass der Priester, der jetzt diesen Priesterdienst fortführt, dass dieser Priester der Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist, der Messias. Der hat sich auf den Thron gesetzt und er ist in den Himmel, in das himmlische Heiligtum hineingegangen. Kapitel 8 hat er erklärt, dass er einen neuen Bund eingeführt hat. Kapitel 9 hat er erklärt, dass er in ein himmlisches Heiligtum hineingegangen ist. Kapitel 10 hat er gezeigt, dass er ein Opfer dargebracht hat, das besser ist, ein höheres Opfer, eines nicht ein Blutopfer von Tieren, sondern ein Blutopfer von sich selbst. Er hat sein eigenes Blut dargebracht. Der Höhepunkt war da in Kapitel 10, wo gezeigt wurde, die alten Opfer, die sollten aufhören. Gott hatte das schon im Alten Testament dargelegt, dass im Psalm 40, dass Gott gar kein Wohlgefallen hat an diesen Opfern, an dem Opferdienst, Das war nur für eine Zeit lang so angeordnet, aber das eigentliche Opfer sollte der bringen, der zu ihm gesagt hat, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Kapitel 10, Vers 7. Und Vers 9, dann siehe, ich komme, deinen Willen, o Gott, zu tun, so hebt er das erste auf, das erste Opfer, hebt er auf, das Tieropfer, damit er das zweite hinstelle, das sein eigenes Opfer einsetze. In welchem Willen wir Geheiligte sind, und zwar durch das Darbringen des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal. Und dann zeigt er, dass durch dieses Opfer kommt wahrhaftige Vergebung. Und er zeigt, dass das schon so angeordnet war im Alten Testament. Da war schon in Jeremia 31, als Gott von dem neuen Bund redete, hat Gott dort schon gesagt, dass er, wenn er den neuen Bund bringen wird, dann wird er das Gesetz Gottes in die Herzen der Israeliten hineinschreiben und in ihr Denken wird er sie geben. Und Vers 17, ihre Sünden und ihre, Kapitel 10, Vers 17, und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten gedenke ich keineswegs mehr. Gott wird nicht mehr denken an die Gesetzlosigkeiten des Volkes, wenn es dieses Opfer hat und diesen Priester und wenn man seine Hoffnung und sein ganzes Vertrauen setzt auf diesen Priester und auf dieses Opfer. Vers 18, wo aber eine Vergebung dieser ist, ist nicht länger Darbringen eines Opfers. Damit hat er gezeigt, Opfergottesdienst ist ein für alle Mal zu Ende. Es gibt keinen israelitischen Opfergottesdienst mehr, in alle Ewigkeit nicht mehr. Und Israels Erlöser ist gekommen, Israels Opfer wurde dargebracht, Israels hoher Priester ist in den Himmel, in das israelitische Heiligtum hineingegangen, das Gott bereitet hat im Himmel für Israel. Es geht immer um Israel. Dass die Heiden dazukommen dürfen, ist reine Gnade. Das ist ein anderes Thema, das wird im Hebräerbrief nicht angeschnitten, das Thema, das kommt im Epheserbrief vor. Nicht hier, im Römerbrief wird es auch behandelt. Aber hier im Hebräerbrief geht es nur einfach um zu zeigen, diese Linie Israels von Anfang an bis zum Schluss. Das ist nicht so, dass Gott gestoppt hat mit Israel und hat etwas Neues angefangen mit den Heiden und dann ist er weitergegangen mit Israel. Darby hat das eingeführt und hat eine neue Terminologie eingeführt und hat gesagt, man muss streng unterscheiden zwischen Israel und die Gemeinde und die Gemeinde ist ein Einschub, ein Zwischending in dem Heilsplan Gottes und dann kommt wieder Israel. Das war völlig falsch. Ich habe das lange Zeit geglaubt und ich habe viele, viele Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, das ist ein Fehler, das ist falsch. Eigentlich wäre es so einfach gewesen, ich hätte nur Hebräerbrief studieren brauchen. Hebräerbrief macht es so klar. Nun, es geht nämlich gar nicht um Israel und die Gemeinde, es geht um Israel und die Heiden. Das ist das Thema. Israel und die Heiden, nicht Israel und die Gemeinde. Israel und die Heiden. Israel bleibt immer Israel. Und wenn sie den Messias verwerfen, dann werden sie zur Synagoge des Satans. So steht das in Offenbarung. Sie nennen sich Juden und sind es nicht, sondern sind eine Synagoge des Satans. Diese Menschen damals, ich rede nicht von heutigen Juden, ich rede von damaligen Juden, die den Messias ablehnten und auf die wartete das Gericht. Wir haben schon gesagt, das Thema zieht sich auch durch den Hebräerbrief, dass es nicht mehr lange gehen wird mit dem israelitischen Opfergottesdienst, nicht mehr lange mit dem Tempel, nicht mehr lange mit der Stadt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, es kommt ein Gericht. Gott wird dem ein Ende setzen. Wir haben schon gelesen, Kapitel 8, Vers 13. In der Aussage, einen neuen Bund hatte den ersten zu einem alten gemacht, aber was alt und altersschwach wird, ist dem Verschwinden nahe. Wir hatten auch gelesen, also das Alte, es ist dem Verschwinden nahe. Er sagt nicht, das ist verschwunden auf Golgatha, nein, das wird verschwinden, bald. Es ist nahe dem Verschwinden. Auf Golgatha entstand das entscheidende Werk, das wurde vollbracht am Kreuz, durch Kreuz und Auferstehung. Aber Gott hat den Israeliten noch eine Zeit gegeben, eine Gnadenzeit, eine zweite Chance. Und in dieser Zeit sollte in der ganzen Welt, damals bekannten Welt, überall, wo es Juden gibt, das Evangelium hingebracht werden. Das war der besondere Dienst des Apostels Paulus, das Evangelium überall zu den Israeliten zu bringen. Und dafür hat er sich eingesetzt und das hat er auch getan. Er kam bis nach Rom und wenn er freigelassen wurde, und ich glaube, er wurde freigelassen, das kommt sehr deutlich heraus im Philipperbrief, dass er aus dem Gefängnis wieder herauskam, er hatte noch die Absicht, nach Spanien zu reisen. Ob er wirklich je dort war, wissen wir nicht. Aber in Spanien gab es Juden. Und die wollte er auch noch erreichen. Also bis ans Ende der Welt. Spanien war das Ende der Welt damals. Weiter wusste man nicht. Weiter westlich was aus. Ja. Und er hat diesen Dienst getan. Hat den Juden das Evangelium gebracht. Und hat dann das Evangelium auch den Heiden gebracht, um die Juden wieder zur Eifersucht zu reizen, dass sie es doch auch noch annehmen. Das war alles damals, im Römerbrief Kapitel 11 spricht er davon. Das war sein Dienst. Und als sein Dienst zu Ende war, kam das Gericht. Da kam zuerst die Christenverfolgung und dann kam das Gericht. Sobald der Dienst Paulus zu Ende war, das war im Jahr 64, da war Schluss mit der Evangelisierung, da war Schluss. Da ging eine furchtbare Christenverfolgung los und die Juden haben das ausgenutzt, um sich zu rächen an den Christen. Und im 66 begann der Krieg, Ende 66, der römisch-jüdische Krieg. Eigentlich begann der Aufstand schon im Sommer 66, aber bis der so richtig zum Krieg kam, war es schon November 66. Und er endete im Jahre 70, im September, mit dem Schleifen Jerusalems. Jerusalem wurde dem Erdboden gleich gemacht. Und dann gab es noch eine Festung Masada, da haben sich noch ein paar verschanzt. Da hatten die Römer noch einige Jahre, bis sie diese Festung auch noch einnehmen konnten im Jahr 73. Aber das Eigentliche geschah im Jahre 70. Warum sage ich das alles? Weil der Hebräerbrief genau vor diesem großen Gericht Gottes über sein Volk Israel geschrieben wurde. Wahrscheinlich im Jahr 62 oder 63 und wahrscheinlich vom Apostel Paulus, obwohl er seinen Namen nicht nennt. Aber er war ja der genau dem Israel so am Herzen lag. Jedenfalls, wir hatten schon gelesen, Kapitel 6, Vers 8, ein Land, das den Segen getrunken hat und doch keine Frucht bringt, Vers 8, ist verwerflich und dem Fluch nahe. Ende ist das Verbrennen. Das ist ein Bild, ein Gleichnis, was er hier gesagt hat, aber es traf genau zu auf das Land Israel. Und dann haben wir auch gelesen, Kapitel 10, Vers 25, dass ihr seht, dass der Tag nahet, am Ende von Vers 25, sie sollen sich aufrufen und aufrichten und das umso viel mehr, als sie sehen, dass der Tag naht, das ist der Gerichtstag. Es war gerade dieser Tag und er sprach ja dann davon, dass der Herr sein Volk richten wird. Vers 30, die Vergeltung ist meine Sache, ich werde vergelten, sagt der Herr, und wieder der Herr wird sein Volk richten. Sein Volk bezieht sich hier auf Israel. 5. Mose 32, Vers 36. Furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es bleibt kein Opfer mehr übrig für den, der sich ins Judentum zurückwendet. Gott wird das Volk richten. Wenn man dorthin geht, wo das Gericht kommt, dann wird man selber getroffen von dem Gericht. Das ist hier die ernste Ermahnung. Und wir haben dann gesehen, wie er dann ab Kapitel 10, Vers 19, nachdem er dieses lange Thema beendet hat von dem hohen Priester und dem Opfer, ab Kapitel 10, Vers 19, wie dann nochmal Aufrufe kommen. Vers 22, lasset uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. 23, lasst uns festhalten das Bekenntnis der Hoffnung. 24, lasst uns aufeinander achten, uns anzuspornen und so weiter. Vers 32, erinnert euch an die früheren Tage. Vers 35, werft euer Zutrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat, denn ihr habt Ausdauer nötig, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt, damit ihr das Verheißene bekommt. dennoch ein weniges, wie sehr weniges, also ganz kurze Zeit, der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Und das Gericht steht also unmittelbar bevor, Vers 38, aber der Gerechte wird vom Glauben her leben, und wenn er zurückweicht, hat meine Seele nicht wohlgefallen an ihm, aber wir sind nicht des Zurückweichens. Da ermutigt er die Gläubigen und sagt, wir wollen doch nicht zurückgehen. Wir sind Menschen, die jetzt bei Christus angekommen sind, dann wollen wir auch da bleiben, sondern wir sind des Glaubens und werden so die Seele gewinnen. Und dann hat er dann in Kapitel 11, ein ganzes Kapitel lang, hat er erklärt, was ist denn Glaube, und wie haben wir im Alten Testament Glaubenszeugen, die gelebt haben im Blick auf einen unsichtbaren Gott und die bereit waren zu leiden, die bereit waren zu verzichten. Der hatte, vor allem Abraham hat er sehr ausgeführt und Mose hat er ausgeführt, diese zwei großen Zeugen des Glaubens, aber auch die anderen, die gelitten haben. Die einen haben durch den Glauben Erfolge erzielt und andere haben gelitten, haben Schweres erduldet. Vers 39, und diese alle, nachdem ihnen aufgrund des Glaubens Zeugnis abgelegt worden war, trugen die Verheißung nicht davon. Die haben das Verheißene nicht erlangt. Sie sind gestorben. Und dann gingen sie in den Hades, ins Totenreich, ohne die Verheißung zu empfangen. Vers 40, da Gott in Bezug auf uns etwas Besseres zuvor ersehen hatte, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Uns sind die Hebräer-Christen der damaligen Zeit. Sie sollten gemeinsam mit den alttestamentlichen Glaubenszeugen ein herrliches, himmlisches Erbe bekommen. Die Zukunft Israels. Genau die Zukunft Israels. Was Gott Israel verheißen hatte im Alten Testament, das sollten die zusammen mit den Alten gemeinsam erben. Das ist ein ewiges Reich, ein ewiges Land, eine ewige Stadt, ein ewiger Tempel. Ich habe gestern davon noch ein bisschen gesprochen. Und dann geht es weiter mit Ermahnungen, mit Aufforderungen. Und zum Schluss gibt er dann noch praktische Hilfen zum Treubleiben. Das ist Kapitel 12 und 13. Und mit diesen zwei Kapiteln wollen wir uns heute und morgen noch befassen. Wir haben hier also in Kapitel 12, bevor wir jetzt in den Text einsteigen, möchte ich noch ein bisschen Überblick geben. Wir haben in Kapitel 12 eine Aufforderung über das Laufen. Lasst uns mit Ausdauer laufen, den Wettlauf und hinwegsehen auf Jesus. Und dann, Vers 12, richtet die erschlafften Hände und die ermatteten Knie wieder auf und macht euren Füßen gerade Bahn. Es geht immer noch ums Laufen. Vers 14, jagt dem Frieden nach. Es geht immer noch ums Laufen. Jagt dem Frieden nach mit allen, auch nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und haltet Acht, haltet Aufsicht, dass nicht jemand von der Gnade Gottes abkomme. Vom Weg abkomme, von dem Weg der Gnade. Es geht um eine Bahn, es geht um einen Lauf. Und dann wird er sprechen, Vers 18, denn ihr seid nicht hingekommen zu einem berührbaren Berge, Vers 18, Vers 22, sondern ihr seid hingekommen zum Berg Zion. Merkt ihr? Ein Lauf. Nicht Richtung Zion, nicht Richtung Sinai, sondern Richtung Zion. Zur Stadt des lebendigen Gottes am himmlischen Jerusalem. Da ist eure Richtung. Dort laufen wir hin, sagt er. Vers 25, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet, der vom Himmel her spricht. Das ist das neue Reden Gottes im Sohn. Wir werden darüber dann noch lesen. Und dann, Vers 28, darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, lasst uns Gnade haben oder lasst uns dankbar sein oder Dank haben, wodurch wir Gott dienen, den Dienst verrichten. Er ruft es zum Dienst auf. Kapitel 13, wir sprechen von der Liebe, verschiedene Facetten der Liebe und von Glauben. Das sind die zwei wichtigen Tugenden des Christen. Und Vers 13, kommt noch einmal ein Aufruf. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers. Es geht immer noch ums Laufen, oder jetzt ist es ein Gehen. Ja. Lasst uns hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Wir haben hier nicht eine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir. Merkt ihr, 12 und 13 ist ein Marschieren, ein Gehen oder Laufen im Text. Immer wieder kommt das in diesen Aufforderungen. Gottes Volk ist noch unterwegs, hat noch eine kleine Wegstrecke zu gehen. Aber das ist ein Weg der Schmach. Vers 14, denn wir haben hier nicht eine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir. Das ist das Ziel. Das Ziel Israels. Es geht immer um Israel, bitte. Dass die Heiden dazukommen durften, das ist Gnade, das ist noch eine zusätzliche Sache, dass Gott auch, dass das Evangelium nicht nur zu den Juden ging, sondern wenn die Juden es verstoßen haben, dann ging es auch zu den Heiden. Und dann durften auch Heiden hereingehen. Das ist wie bei dem Mann, der Hochzeit feierte und er hat die Leute eingeladen und die wollten nicht kommen. Und wenn die nicht kommen, sagt er, dann lade ich noch die anderen ein. Und dann kamen die anderen von den Zäunen und von den Straßen und von den Ecken und die bekamen sogar ein Hochzeitskleid geschenkt. Weil früher hatten die Leute nicht so viel Geld, sich ein Hochzeitskleid zu kaufen. Hat man es ihnen gleich gegeben beim Eingang. Ein hochzeitliches Gewand, ein Festgewand gab es da. So hat der Herr, also auch die aus den Heiden gerufen, die dürfen auch dabei sein. Das ist das herrliche Evangelium. Das Evangelium von dem Messias, von dem jüdischen Messias Jesus Christus. Ein israelitischer Messias und ein israelitisches Heil und ein israelitischer Himmel. Eine israelitische Zukunft. Das ist das Thema. Darum geht es. Viele Christen heute missverstehen das komplett. Die erwarten eine irdische Zukunft für Israel, die nie kommen wird, Geschwister. Nie. Es ist eine vergebliche Hoffnung. Die Hoffnung ist die, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt so klar, wir haben hier keine bleibende Stadt. Kein bleibendes Jerusalem. Sondern die kommende suchen wir. Die ganzen ewigen, herrlichen Verheißungen aus dem Alten Testament werden in Jesus Christus erfüllt und in seinem Königreich. Und es ist ein ewiges Königreich und es ist ein himmlisches Königreich, nicht ein diesseitiges Königreich. Wir haben von dem Diesseits nichts zu erwarten. Wir sollten ja nicht unsere Hoffnung auf die falsche Welt setzen. Das ist hier ganz wichtig. Da wird der Blick jetzt auf Jesus Christus gerichtet. Jetzt können wir an, das war lange Einleitung, ich weiß. Aber es ist mir wichtig, wir müssen diesen Zusammenhang wahren. Dann verstehen wir auch den Hebräerbrief viel besser. Lesen wir den Text, Vers 1 bis 3. So lasset denn also auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, die uns umgibt, nach ablegen alles des Beschwerenden, und der Sünde, die einen so leicht umstrickt. Mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der vor uns liegt. Dabei hinwegsehen auf Jesus, des Glaubens Anführer und Vollender, der für die Freude, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete. Die Schande hatte er verachtet und er setzte sich zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet wohl den, der so großes Widersprechen von Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und dabei in euren Seelen ermattet. Mal bis hierher. Also hier haben wir einmal 5 Fragen, die wir uns stellen. Erste Frage, worum geht es denn? Nun, es geht um ein Ziel. Ein Ziel, wo man hinläuft. Er hat ja schon in Kapitel 11 am Ende gesagt, sie werden nicht ohne uns vollendet werden. Die letzten Wörter, vollendet werden. Es geht auf eine Vollendung zu. Und das ist dieses Ziel. Dorthin läuft man. Und es geht um eine vorgezeichnete Bahn. Also ein Wettlauf heißt es hier. Lasst uns den Wettlauf, in dem Wettlauf, der vor uns liegt, laufen. Das ist wie in dem Stadion, die Bahnen sind vorgezeichnet. Und es geht um ein Laufen. Es geht nicht um einen Spaziergang. Es geht um einen Lauf. Es geht nicht um Schlafen oder ein bisschen schlendern. Nein, das ist ein Lauf. Da ist ein großer Einsatz gefordert. Das bedeutet also beständiger Einsatz, wenn man läuft, vor allem wenn es um einen langen Lauf geht. Da muss man sich die Zeit überlegen, die Kräfte einteilen. Meine Tochter hat mal einen Marathonlauf mitgemacht. 5 Meter vor dem Ziel ist sie in Ohnmacht gefallen. Die hat sich die Kräfte nicht ganz richtig eingeteilt. Ich habe gesagt, da muss aber gut trainieren. Ihr Training bestand dann, dass sie mal 20 Kilometer gelaufen ist, aber das waren dann 42. Mit dem hat sie wahrscheinlich irgendwie doch nicht gerechnet. Beständiger Einsatz, das bedeutet aber auch Ausdauer. Ausdauer muss man sich gut überlegen. Es ist kein 100-Meter-Lauf. Das ist ein Marathonlauf. Wir sind keine Sprinter. Und diese Christen hier auch nicht. Die sind Ausdauerläufer. Standhaftigkeit, zu dem werden sie immer wieder aufgerufen. Das bedeutet Kampf, Hingabe. Es heißt hier, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das kostet etwas. Und man mag sich manchmal denken, man ermattet, man will aufgeben. Mir hat einer gesagt, in Österreich war das damals, er fährt jetzt in die Schweiz zu einem 100-Kilometer-Lauf. Ich dachte, wie bitte? 100 Kilometer? Dann habe ich ihn gefragt, wie das so ist, wenn man 100 Kilometer läuft, wie man das eigentlich schafft. Man kann ja nicht schlafen dazwischen. Da wird einfach die ganze Zeit gelaufen, 100 Kilometer. Da hat er gesagt, weißt du was, das ist da oben. Das läuft im Gehirn ab. Da muss man gut sein im Denken, im Hirn. Habe ich nicht ganz verstanden, hat er mir es erklärt. Er hat gesagt, du darfst nie den Gedanken haben, vielleicht könnte es sein, dass ich es nicht schaffe. Du musst ganz gut sein im Denken, ich werde das schaffen. Wenn du das nicht tust, hörst du auf. Gliederschmerzen hast du sowieso. Du denkst, ich kann nicht mehr, das denkst du sowieso. Und du sagst, ich gebe jetzt auf. Nein, das darfst du nicht denken. Du darfst nie denken, ich gebe auf. Da habe ich gesagt, aha, ja, das ist eine Sache des Kopfes, dass man das schafft. Und der hat es geschafft. Er hat gesagt, es gibt Zeiten, wo er das nicht hat, wo er nicht mental das nicht schafft, dann fängt er gar nicht an. Das weiß er, dann hat es gar keinen Sinn. Das sind die Extremsportler. Aber hier geht es auch um eine Sache, die im Kopf besteht. Der Gedanke, nein, ich gehe vielleicht doch wieder zurück ins Judentum oder ich gehe doch wieder zurück in die Welt. Der darf gar nicht da sein. Das wäre das Gleiche wie der Mann, die Frau, die heiratet und sie denkt, oder der Mann, der heiratet und der denkt sich, naja, wenn ich eine andere finde, vielleicht nehme ich dann die andere. Ja, das ist schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es geht auch um Zeuge zu sein. Er hat ja gesagt, wie heißt es da? Da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben. Zeugen. Die einen waren Zeugen im Alten Testament und die jetzt da laufen, sind auch Zeugen. Also in diesem ganzen Lauf geht es darum, Zeuge zu sein für Gott in dieser Welt. Zweite Frage. Wer wird denn hier aufgerufen? Ja, so lasse denn auch uns laufen, mit Ausdauer laufen. Lasset auch uns mit Ausdauer laufen. Er sagt hier uns, damit meint er sich selber auch. Das heißt, jeder persönlich ist aufgerufen. Und er selber, der Schreiber auch, er weiß, ich brauche auch diesen Aufruf. Ich muss auch diesen Vorsatz haben. Wir wollen laufen. Wie wird ermutigt zu dem Lauf? Erstens durch, wie wird ermutigt zu dem Lauf? Da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, die uns umgibt. Er lässt einmal zurückschauen, schaut ins Alte Testament, da waren eine ganze Reihe Leute, die bis zum Ende gelaufen sind. Die waren treu bis zum Tod. Und das Größte ist der Herr Jesus selber. Lasset uns jetzt aufsehen auf Jesus. Das ist die größte Ermutigung. Das Vorbild Jesus Christus. Zu dem kommt er dann gleich in Vers 2 und 3 noch zu sprechen. Na, wie kommt es zu einem guten Lauf? Diese Frage dürfen wir uns auch stellen. Wisst ihr, wenn wir Bibel lesen, ist immer gut, dass wir ganz viele Fragen stellen. Praktische Fragen oder Fragen, die die Beobachtung des Textes betreffen, Fragen der Erklärung, Fragen der Anwendung. Hier ist es eine Frage der Anwendung. Wie kommt es zu einem guten Lauf? Nun, da kann man schon in den Text schauen. Zum einen muss man was ablegen, nachdem wir abgelegt haben. Alles Beschwerende. Also es hat keinen Sinn, noch Gewicht, extra Gewicht auf dem Marathon mitzuschleppen. Ablegen, kein Rucksack dabei, alles Beschwerende wird abgelegt und das können auch Sorgen sein, das können materielle Dinge sein, die man sich angesammelt hat, die einem bremsen auf dem Weg, das können irgendwelche Hobbys sein. Ich habe nichts gegen Hobbys, aber das Christenleben besteht nicht aus Hobbys. Mich hat mal jeder gefragt, was mein Hobby ist. Ich wusste nicht genau, was ich antworten soll. Wenn er sagt, meine Lieblingsbeschäftigung, dann kann ich sagen, ja, die Bibel. Hobby, das ist, von dem reden liest man in der Bibel eigentlich nicht. Was ist deine Karriere? Was hast du vor im Leben? Ja, was hast du vor? Ja, was willst du werden? Ja, ein Diener Christi. Ich möchte einfach fruchtbar werden für den Herrn. Der Beruf ist nicht die Karriere, die wir machen. Unsere Karriere ist die geistliche Karriere. Der Beruf ist, wenn der Herr sagt, geh arbeiten, dann gehen wir arbeiten. Aber das ist nicht unser, das ist einfach, das gehört dazu. Aber unser eigentliches Ziel ist der Himmel, nicht die Arbeit. Viele Ablenkungen haben wir heute. Da muss man aufpassen. Auch die elektronischen Dinge sind gewaltige Ablenker. Da muss man sehr auf der Hut sein, dass man nicht hier Rucksäcke mit sich schleppt, die einen bremsen. Und die gern umstrickende Sünde auch noch ablegen. Hier ist wahrscheinlich die Sünde gemeint, dass die Sünde des Zurückschielens, dass man zurückgehen will ins Judentum, könnte sein. Wer sich schon mit dem Gedanken beschäftigt, wieder zurückzugehen, der wird keinen guten Lauf hinlegen. Das nächste ist, was hilft noch? Wie kommt es zu einem guten Lauf? Nicht nur einfach ablegen, einen Rucksack, du musst Ausdauer haben. Kondition heißt es bei den Läufern. Kondition musst du haben. Und hier heißt es Standhaftigkeit. Im Griechischen heißt das Wort darunter bleiben. Unter dem Auferlegten darunter bleiben. Dabei bleiben. Ausdauer. Wir richten uns ein auf einen Dauerlauf. Standhaft, wir sind standhaft bei dem, wir haben Prinzipien der Schrift und wir haben uns entschlossen, wir gehen diesen Weg. Und das wird diesen Christen hier auch vor Augen geführt. Und dann Vers 2 und 3, durch Aufblicken zu Christus. Vers 2, dabei hinwegsehen auf Jesus. Ist interessant, wir haben hier ein doppeltes Wort im Griechischen. Hinwegsehen. Hinschauen und wegschauen. Eigentlich wegschauen hin zu Jesus, so heißt es im Griechischen. Lasst uns wegschauen hin zu Jesus. Also ich muss zuerst wegschauen und dann muss ich hinschauen. Von was muss ich wegschauen? Von den Dingen, die mich aufhalten wollen. Beim Laufen, also ich habe mich früher für Sport interessiert. Und da der Trainer hat gesagt, wenn du läufst, schau ja nicht zu deinem Nachbarn. Diesen Moment, wo du rüberschaust, wo der ist, hast du eine Zehntelsekunde schon verloren. Die brauchst du aber dann. Du schaust nur aufs Ziel. Du läufst los, ich meine, da ging es jetzt um einen Sprint, 100 Meter oder 400 Meter Lauf oder sowas. Du läufst deine 400 Meter und du schaust nur immer auf die Bahn und auf das Ziel, wo du hin willst. Du schaust nie links oder rechts. Das kostet dich Zeit und kostet dich Kraft. Hier ist es, schau auf das Ziel, schau auf Jesus Christus. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, siehe nicht um dich. Jesaja 41, Vers 10. Schau nicht um dich herum, links, rechts. Denn Petrus auf dem Wasser. Wie sagt er?
Schaut auf die Wogen.
Ah, schaut auf die Wellen, ja, schaut auf das Wasser und das Meer. Ja, er sollte auf Jesus schauen Also nicht ängstlich umherschauen. Ich habe dich stark gemacht, ich stärke dich. Ja, ich habe dir geholfen, sei gewiss, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, Vers 10. Ganz wichtiger Vers. Wegschauen und hinschauen. Hinschauen, 2. Timotheus 2, Vers 8. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt von den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Das sagt ein Timotheus, ein Apostel, dem anderen Apostel. Also ein Missionar dem anderen Missionar. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Schau, dass er dir im Gedächtnis immer vor Augen bleibt, in allem, was du tust. Hinschauen auf Christus. Wir sehen aber Jesus. Achtet auf den Gesandten und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Kapitel 3, Vers 1. Psalm 16, Vers 8. Ich halte den Herrn allezeit mir vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, damit ich nicht ins Wanken gebracht werde. Psalm 16, Vers 8. Ich halte mir den Herrn alle Zeit vor Augen. Das ist unser ganz wichtiges Ziel. Da könnten wir jetzt lang drüber predigen, aber wir gehen weiter. Könnt sich ja mal vormerken. Predigt über den Vers 2 und 3. Du kannst die ganze Predigt halten. Was heißt es, Jesus vor Augen halten und was heißt wegschauen? Fünfte Frage. Wer ist der, auf den man schauen soll? Steht hier in Vers 2. Auf Jesus des Glaubens Anführer und Vollender. Also, Anführer, das Wort im Griechischen kann auch heißen Urheber oder Bahnbrecher. Der Urgrund, die Ursache unseres Heils und auch der Urheber unseres Glaubensweges. Der Herr Jesus hat unser Heil begonnen, aber er hat auch den Glaubensweg vorausgezeigt, vorausgebahnt. Das ist wie der im Dschungel den Weg macht. Der Erste, der den Weg geht. Ja? Der muss mit dem Messer dran und muss den Weg bahnen. Und dann können die anderen weiter. Er ist der Bahnbrecher. Auf ihn ist es zurückzuführen, dass wir überhaupt diesen Glaubensweg gehen können. Und er ist ihn noch auch selber vorangegangen. Er hat alles durchgemacht. Übrigens, es steht nicht im Text, er ist unser wie heißt er? Anfänger unseres Glaubens, steht nicht da. Er ist der Urheber des Glaubens. Er ist der Bahnbrecher des Glaubens. Das heißt, dieses Glaubensweges. Mit Anfänger ist nicht gemeint, dass er unseren Glauben angefangen hat. Er hat nicht unseren Glauben angefangen. Er hat das angefangen, dass wir heute, er hat uns den Weg gebahnt. Auf ihn ist es zurückzuführen, dass wir überhaupt glauben können, glauben dürfen, den Glaubensweg gehen können. Dann waren wir dran. Dann kam die Entscheidung zu uns. Willst du jetzt auch glauben? Willst du oder willst du nicht? Nun, er hat uns natürlich umworben, aber die Entscheidung mussten wir selber treffen. Und auch als unser Vorbild, der uns vorangegangen ist, wir haben das ja schon gelesen in Kapitel 6. Wir waren ja schon dort. Kapitel 6 hieß es, der hinter den Vorhang als unser Vorläufer hineingegangen ist, in das Allerheiligste, in das Heiligtum. Kapitel 6 am Ende. Weiter. Er ist des Glaubens Vollender. Also, er hat diesen Glaubensweg bis zum Schluss durchgehalten. Er ging voran bis zum Ziel und dann setzte er sich zur Rechten des Thrones der Majestät in der Höhe. Und als der vorangegangen ist, bringt er uns auch ans Ziel. Der zieht uns nach. Er will uns ans Ziel bringen und wer an ihn vertraut, wird ans Ziel kommen. Philipper 1, Vers 6 steht das. Philipper 1, Vers 6. Von eben diesem bin ich überzeugt, dass der unter euch ein gutes Werk angefangen hat, es ganz zum Ziel führen wird, bis zum Tag Jesu Christi. Der unter euch oder in euch, je nachdem, wie man es übersetzt, beides ist richtig. Christus hat unter uns und unter euch, unter den Philippern, ein Werk angefangen und er wird es dann ans Ziel führen. Und Christus hat in den Philippern ein Werk angefangen und er wird sie zum Ziel führen. Jeden Einzelnen bringt er ans Ziel, der ihm vertraut. Das ist unsere Aufgabe, zu vertrauen. Er ist der Vollender des Glaubens, er bringt ans Ziel. Und dann heißt es weiter, der für die Freude, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete, Die Schande hatte er verachtet. Das heißt, er achtete die Schande nicht. Es war ihm, die Schande hat er willig auf sich genommen. Und das Kreuz hat er erduldet. Und bei erduldet steht wieder das gleiche Wort, wie das wir vorher hatten, bei Ausdauer. Also darunter bleiben. Das gleiche Wort. Mit Ausdauer laufen. Wir sollen mit Ausdauer laufen, weil er mit Ausdauer gelaufen ist. Wir laufen mit Ausdauer, weil er das Kreuz ausdauernd, standhaft erduldet hat. Die Menschen haben gesagt, steig herab. Und er ist nicht herabgestiegen. Zum Glück nicht. Sie haben gesagt, er ist ein Versager. Was habt ihr von dem? Und er hat diese Schmach auf sich genommen. Äußerlich hat man nichts gesehen. Äußerlich hat man an dem Tag gar nichts gesehen, außer dass es dunkel geworden ist, als der Herr Jesus gestorben ist. Und die Leute haben gesagt, was wollt ihr? Es geschieht ja nichts. In Wirklichkeit geschah das Wichtigste von dem ganzen Universum und von der ganzen Heilsgeschichte. Die Sühnung für unsere Sünden. Das ist nicht äußerlich sichtbar. Und diese Schande hat er auf sich genommen, dort. Die Schande des Kreuzes. Warum hat er das auf sich genommen? Nun, er hat die Freude, die vor ihm lag, auf die hat er geschaut. Es heißt hier, um der vor ihm liegenden Freude willen, achtete er die Schande nicht. Ich habe mir mal Gedanken gemacht über die siebenfache Freude Jesu Christi, die vor ihm lag. Welche Freude lag denn vor ihm? Ich habe hier 7 Punkte. Das ist die nächste Predigt. Wir haben heute lauter Predigen, aber kann man natürlich nicht jetzt in so kurzer Zeit. Aber man könnte darüber predigen. Die siebenfache Freude Christi vor ihm, vielleicht gibt es auch noch mehr. Erstens, die Freude vom Vater verherrlicht, zu Rechten des Thrones Gottes zu sitzen und sein Königtum anzutreten. Der Vater, dass der Vater dann zu ihm sagen wird, komm, sitze zu meiner Rechten. Bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Vater, verherrliche deinen Namen, hat er gebetet. Und der Vater hat gesagt, ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn verherrlichen. Im Psalm 2 sagt Gott, habe ich doch meinen König auf dem Zion eingesetzt. Bitte von mir und ich werde dir Völker geben zum Erbteil. Dann zweitens, die Freude, das Ziel erreicht zu haben und dem Vater Freude und Ehre bereitet zu haben. Das eine war die Freude, vom Vater verherrlicht zu werden. Jetzt ist es die Freude, das Ziel erreicht zu haben und ihm Freude bereitet zu haben. Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Dein Wohlgefallen zu tun ist meine Lust. Psalm 40, Vers 9. Das war sein Ziel. Wenn ich nur Gott Freude machen kann, und dann kommt er ans Ziel und weiß, ich werde, wenn ich ans Ziel ankomme, dann werde ich meinem Vater Freude bereitet haben. Johannes 4 sagt, es ist meine Speise, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und Johannes 17, wie heißt es dort? Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk, das du mir gegeben hast, habe ich vollbracht. Das habe ich ans Ziel geführt. Das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte, habe ich vollbracht. Das ist eine große Freude für ihn gewesen, eine Vorfreude. Ich werde dann, wenn ich dort bin, werde ich dem Vater Ehre bereitet haben. Drittens, die Freude an den Seinen, die Frucht seiner Leiden sehen zu dürfen. Jesaja 53, Vers 11 lesen wir, dass er in die Länge leben wird und er wird Frucht sehen von seinem Leiden, von seinem Schmerzensweg. Er weiß, es wird Frucht daraus entstehen. Und das war schon eine Vorfreude. Viertens, die Freude, durch die Hingabe seines Lebens den Menschen, die ihn angenommen haben, Freude bereitet zu haben. Die Freude, jemand Freude zu bereiten. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und hier die Freude, er selber sagte, oder Paulus sagte es, aber der Herr Jesus lebte so, geben ist seliger als nehmen. Und das macht Freude. Und das ist die Freude, dass er durch sein Geben anderen Freude bereitet. Und dann, wenn man weiß, ich bereite dem anderen Freude, dann hat man wieder rückläufig, wie sagen, hat man die Freude retour. Kommt die Freude zurück. Es ist eine große Freude, anderen Freude zu bereiten. Die hatte er. Und auf das freute er sich. Fünftens, die Freude, in seinen Heiligen bewundert und verherrlicht zu werden. Eines Tages, 2. Thessalonicher 1, Vers 10, steht das, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen. Er freute sich schon im Voraus auf den Tag, wenn er in seinen Heiligen bewundert wird und verherrlicht wird. Das würde er erreichen durch sein Kreuzeswerk. Sechstens, die Freude, dem Vater seine Erlösten und Geliebten eines Tages zu präsentieren, vorzustellen. Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Siehe, hier bin ich, ich und die Kinder. Paulus hat auch so, es war auch sein Anliegen, die Gläubigen dem Vater zuzuführen. In 2. Korinther ist es auch, er wird vor uns darstellen, vor ihm. Epheser 5, eine verherrlichte Gemeinde, die keine Runzel oder Flecken hat oder dergleichen. Eine Gemeinde, die herrlich ist, die präsentiert er vor dem Vater. In der Offenbarung 21 lesen wir in Vers 9, die Gemeinde, also die Braut, hatte die Herrlichkeit Gottes. Die erlöste Braut, das sind bitte übrigens alle Gläubigen. Die Braut in Offenbarung sind alle Gläubigen, die es überhaupt je gegeben hat und geben wird. Die bilden die Braut. Das ist die Ehefrau Gottes. Im Alten Testament war die Ehefrau des Israel, aber diejenigen, die ihn verlassen haben, waren wie eine Hure, sind zur Hure geworden. Aber die Braut sind die Treuen. Alle. Nicht, wie ich schon gehört habe, das sind nur die Gläubigen zwischen Pfingsten und Entrückung. Das ist falsch, das ist nicht richtig. Weiter, siebtens. Die Freude über die Buße und über die Umgestaltung jedes Heiligen in sein Bild. Die Freude, dass er Menschen in sein Bild umgestalten wird. Das wusste er. Die Basis legte er am Kreuz durch sein Leiden. Und die Freude, seinen eigenen Charakter im Leben der Heiligen zu sehen. Seine Schönheit, seinen Charakter findet er wieder in den Heiligen. Wie wunderschön. Das war eine Freude für ihn, eine Vorfreude. Also wir haben hier eine siebenfache Vorfreude Christi. Eine Freude, die vor ihm lag. Und wegen dieser Freude hat er das Kreuz erduldet und sich zur Rechten Gottes gesetzt. Fragen dazu oder Gedanken? Ich denke, wir machen hier Pause. 10 Minuten oder länger? 10 Minuten.